Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute geht es in einem vielleicht überraschend revolutionären Teil der israelischen Vergangenheit. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und die von morgen besser zu machen. Und eine Sache hängt mir jetzt schon länger in meinem Kopf rum. Weil weißt du, spätestens seit dem Überfall der Hamas auf Israel im letzten Oktober ist auch bei uns in den Medien immer wieder ein Wort gefallen. Kibbutz. Es fiel dabei vor allem meist ganz beiläufig und selbstverständlich, so als ob wirklich jeder und jede Zuschauende genau wüsste, worum es dabei geht. Und ein Kibbutz. Also, ich muss jetzt an der Stelle zu meiner potenziellen Schande dann doch zugeben, ich wusste selbst nicht so wirklich, was das jetzt genau ist. Eine jüdische Siedlung? Einfach nur das hebräische Wort für Dorf? Irgendwas so grob in diese Richtung, das habe ich jetzt aus dem Zusammenhang doch geschlossen, musste es wohl sein. Und ganz ehrlich, dabei hätte ich es natürlich auch besein lassen können. Zum halbwegsigen Verstehen dessen, was da so im Nahen Osten an schrecklichen Dingen passiert ist, hätte das, nicht mal ganz Halbwissen letztendlich, ja auch gereicht. Aber zum Glück habe ich das dann eben nicht gemacht und irgendwann mal bei jemandem nachgefragt, der sich damit besser auskennt als ich. Und der liebe Andreas Moser, seinen übrigens sehr empfehlenswerten Reiseblog, verlinke ich dir mal in den Shownotes, hat mir das Ganze dann während meines Besuchs bei ihm in Chemnitz im November ausführlicher erklärt. Und long story short, was ein Kibbutz wirklich ist, das hat mit einem einfachen Dorf nun wirklich kaum etwas zu tun. Und das möchte ich in dieser Folge also auch mal aufrollen. Woher kam denn die Idee zu dieser im Kern doch radikalen Kibbutzbewegung? Wann begann das alles? Wie sah die Bewegung auf ihrem Höhepunkt aus? Und wie drückte sie dem Staat Israel ihren Stempel auf? Und zuletzt, wie steht es denn heute um diese Idee des Kibbutz? Bevor es damit dann auch gleich losgeht, jetzt aber noch ganz schnell nur zwei Dinge vorweg. Bleib nämlich erstens heute auch gerne wieder bis zum Schluss dran, denn es gibt wieder einen Déjà-Klugschiss mit Rückmeldungen vom letzten Mal zum Thema Reparationszahlungen an Native Americans, ja und selbstverständlich auch mit einer Frage zur Diskussion zum heutigen Thema. Und bitte nimm dir auch noch bei der Gelegenheit jetzt ein paar Sekunden ganz kurz Zeit und hol mal kurz dein Handy raus und egal in welcher App du gerade diesen Podcast hörst, lass mir doch schnell ein Abo da, das hilft mir wirklich sehr. Ich danke dir und damit starten wir rein.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Es geht heute also endlich, und ich glaube, zu meiner Schande, nach inzwischen 190 Folgen dieses Podcasts zum ersten Mal, in die israelische Geschichte. Wobei, eigentlich auch das nur zum Teil. Wir müssen heute nämlich erstmal in die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts blicken, also ein halbes Jahrhundert vor der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948. Zu dem Zeitpunkt war das spätere israelische Staatsgebiet in Palästina noch Teil des Osmanischen Reichs und wanderte dann danach, nach dem Ersten Weltkrieg, unter das Mandat des Vereinigten Königreichs. Und doch ist es genau in dieser Zeit, lange vor der Gründung Israels, dass erstmals eine Idee aufkommt, die später untrennbar mit der Geschichte dieses Staats dann verbunden sein wird. Die Idee des Kibbutz oder der Kibbutzim im Plural. Nichts anderes als der Plan, in der Wüste Palästinas Kommunen zu gründen. Richtig gehört. Genau darum geht's und genau das ereignet es sich im Jahr 1910 erstmals im Norden des heutigen Israel. Da tauchten Leute in der Wüste Palästinas auf und gründeten mit Degania das erste Kibbutz. Und das war eine waschechte Kommune. Mit allem, was da ebenso dazugehört. Und auch das Wort Kibbutz leitet sich sogar vom hebräischen Begriff für Gruppe oder eben Kommune ab. Und das zeigt sich wirklich. In Degania gab es keine Unterschiede zwischen den BewohnerInnen. Sie sprachen sich gegenseitig immer mit Haver oder Havera an, Freund oder Freundin. Übrigens ein Wort, das vielen Menschen zumindest in Österreich bekannt sein dürfte. Alle von ihnen in Degania arbeiteten, entweder in der Landwirtschaft oder in einer der anderen zentralen Einrichtungen des Kibbutz. Und nicht nur das, niemand von ihnen wurde für diese Arbeit bezahlt. Stattdessen sorgte das Kibbutz Degania dann kollektiv für den Lebensunterhalt seiner BewohnerInnen. Sie alle erhielten je nach Familiengröße dann identisch große Häuser. Für Essen war in der zentralen Kantine dreimal am Tag gesorgt. Kleidung wurde ebenfalls zentral angeschafft, gewaschen und dann für die jeweilige Woche, so nach Körpergröße, an die Mitglieder des Kibbutz ausgegeben. Alle anderen Entscheidungen wurden dann kollektiv lange meistens debattiert und anschließend dann basisdemokratisch abgestimmt. Und das vielleicht Ungewöhnlichste für die Zeit? All das galt in Degania auch für Frauen. Um deren tatsächliche soziale Teilnahme auch zu fördern, wurden sie sogar weitestmöglich von der Verantwortung für die Kindeserziehung befreit. Kinder schliefen nach dem Stillalter nicht mehr bei den Eltern, sondern in gemeinsamen Kinderunterkünften. Dort wurden sie dann auch nach Altersgruppen betreut und auch schulisch gebildet. Degania war in seiner Zeit also ein wahrlich radikales Experiment ohne Vergleich in der Welt. Würde man mit dem Blick von heute zumindest glauben. Aber eigentlich kann man Degania recht gut in andere Trends seiner Zeit einordnen. Und einer davon ist in diesem Podcast auch schon mal vorgekommen, weil irgendwie klingt das Ganze bisher doch ein wenig nach Lebensreform, oder? Nach diesen Proto-Hippies. Von denen gab es ja in Europa derselben Zeit auch eine ganze Menge. Und ich verlinke dir da gern mal meine Folge gemeinsam mit Huxilla in den Shownotes. Was Kibbutzim wie Degania in den folgenden Jahrzehnten aber von ähnlichen Kommunen in Europa unterschied, war ganz zentral eine Sache, nämlich ihr unglaublicher Erfolg. Im Gegensatz zu den Kommunen in der Lebensreformbewegung endete das Experiment in Degania nämlich nicht nach wenigen Jahren infolge von irgendwelchen inneren Streitigkeiten, sondern ganz im Gegenteil. Degania markiert nur den Beginn einer ganzen Welle an Kibbutzgründungen im späteren Israel und zum Zeitpunkt der Staatsgründung, knapp 40 Jahre später, sollten fast 200 von ihnen existieren. Kurz, Israel gründete sich auf einem Gebiet, in dem bereits zigtausende jüdische Menschen in solchen utopischen Kommunen lebten. Aber halten wir ganz kurz. Kommt uns das alles nicht irgendwie noch auf einer anderen Ebene bekannt vor? Also auch abseits von Lebensreform, Hippies und so weiter. Ich meine, die gesamte Siedlung im kollektiven Besitz ihrer Mitglieder, eine gemeinsam betriebene Landwirtschaft, kein Geld im Umlauf. Das klingt doch auch irgendwie verdächtig nach Kommunismus, oder? Ja, und diese Nähe können wir wiederum nur mit dem Blick in die Geschichte wirklich erklären. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wer waren denn die Leute, die da Anfang des letzten Jahrhunderts in der Wüste der Levante aufgetaucht sind und neue Siedlungen wie Degania gegründet haben? Das waren zuerst vor allem Juden und Jüdinnen aus dem russischen Zarenreich. Und als solche teilten sie einige sehr prägende Lebenserfahrungen. Sie alle waren seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert mit dem zunehmenden Antisemitismus und auch mit brutalen Pogromen im Zarenreich konfrontiert gewesen. Und als Folge dessen verbreitete sich auch die Idee des Zionismus in diesen Gruppen sehr stark. Die ging ja auch in den 1890ern vor allem von Theodor Herzl aus und war eine Vorstellung, dass man einen eigenen Staat für Juden und Jüdinnen erbauen sollte. Aber abgesehen davon waren diese Leute aus dem Zarenreich aber vor allem auch noch eines. Sie waren jung und sie waren idealistisch. Sie waren in Europa auch schon in Kontakt mit sozialistischen Ideen gekommen und gerade im krisengebeutelten Russland haben die in dieser Zeit zunehmend Verbreitung gefunden. Es ist dann eben genau diese Mischung aus Nationalismus, in dem Fall in Form des Zionismus, und Sozialismus, die zum ersten Plan führte, da in Palästina eine radikale, egalitäre neue Heimat für Juden und Jüdinnen zu erschaffen. Und so idealistisch und irgendwo abgehoben das auch scheint, genau das ist dann auch passiert. Während an der Gründung Deganias anfangs vielleicht 10 Leute beteiligt waren, lebten in den 1940er Jahren schon fast 30.000 Kibbutznikim und Kibbutznikot im britischen Mandatsgebiet in Palästina. Und ja, ich weiß schon. Jetzt gebe ich ein bisschen mit meinen frisch erlangten Hebräischkenntnissen an. Erfolgsgeschichte als Begriff ist hier, glaube ich, fast noch eine Untertreibung. Aber man darf sich trotz all dieser beeindruckenden Zahlen und Entwicklung das Ganze nicht ganz schwarz-weiß vorstellen. Einerseits ist der Erfolg dieser Kibbuzim in den ersten 40 Jahren natürlich eine beeindruckende Sache. Sie sind der zentrale Grund dafür, dass eben bis zum Zweiten Weltkrieg eine wirklich nicht zu vernachlässigende Präsenz jüdischen Lebens in Palästina existiert hat. Auch wenn die Kibbuzim selbst zu größten Teilen sehr weltlich waren. Ja, und auch ihre Ideale kann man in der Zeit, glaube ich, durchaus bewundern. Weil zum allergrößten Teil haben sie es auch geschafft, diese Ideen am Leben zu halten. Und auch in den 40er Jahren waren die Kibbuzim immer noch Orte der Basisdemokratie und für seine Zeit radikalen Gleichstellung. Aber man darf bei dem eben auch trotzdem nicht vergessen, dass diese Menschen da ja nicht in einen leeren Raum gezogen sind. Das Land erhielten sie üblicherweise vom jüdischen Nationalfonds, der saß in Basel und hat mit Spendengeldern großteils Land in Palästina gekauft, um es dann an zionistische Zwecke weiterzugeben. In dem Fall eben auch die Kibbuzim. Aber dort hatten sie eben nicht nur dann leere Wüste vor sich, die sie jetzt irgendwie urbar machen sollten für ihre Utopie. Sie fanden dort ja auch Nachbarn in Form von AraberInnen vor, die nicht immer ganz begeistert über die Neuankömmlinge hier waren. Und die frühen Vertreter der Kibbuzim mussten da also vor Ort eine Art Doppelfunktion einnehmen. Wenn wir das jetzt bildlich und auch etwas pathetisch mal sagen wollen, sie hielten in der einen Hand die Hacke zur Urbarmachung des Landes für das jüdische Volk und in der anderen Hand das Gewehr als erste Bastion gegen die Feinde Israels. Kibbuzim waren somit auch Wehrsiedlungen. Und wenn ich den Erzählungen von Andreas da Glauben schenken darf, ist das auch heute noch so. Man sieht da gerne mal Leute auf dem Feld arbeiten, mit der Uzi am Rücken hängend. Ja, und damit kommen wir dann auch langsam zum Schicksalsjahr 1948. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg, den Schrecken der Shoah und dem Ende der britischen Weltmacht, kommt es in dieser Region in den ausgehenden 40ern zu einigen Veränderungen. Es kommt hier einfach einiges zusammen, was vorher Undenkbares möglich gemacht hat. Ja, und am Ende führen diese Prozesse dann zur Gründung Israels und auch Palästinas. Lass uns mal an der Stelle die Zwei-Staaten-Lösung nicht vergessen. Die Kibbuzim werden dabei jetzt eine der wenigen bereits existierenden Stützen, auf die der neue Staat Israel aufbauen konnte. Zum Zeitpunkt der Staatsgründung lebten ja immerhin 8% der israelischen Bevölkerung in Kibbuzim. Sie markieren mit ihrer jahrzehntelangen Präsenz aber auch gute Teile des Staatsgebiets, da wo Kibbuzim waren, war irgendwie auch Israel. Und in Zukunft würden sie außerdem auch ganz viele zentrale Persönlichkeiten stellen, die die israelische Geschichte sehr stark prägen würden. Nicht zuletzt ist auch der Staatsgründer David Ben-Gurion selbst ein Kibbuznik. Gleichzeitig verlieren die Kibbuzim aber auch eine ihrer Kernaufgaben in der Zeit nach 1948, nämlich geht die Landesverteidigung nun langsam doch über zur neuen israelischen Armee. Kulturell erlangen die Kibbuzim in der Folgezeit aber erst ihre größte Wirkung. Nicht nur in Israel, sondern auf der ganzen Welt werden sie in den 60ern und 70ern geradezu bewundert. Von den einen eher aufgrund des zionistischen Pioniergeists, wenn wir so wollen, von vielen Linken auf aller Welt aber vor allem aufgrund der egalitären Strukturen und des, ja, so schien es, gelebten Kommunismus. In den 60ern und 70ern entsteht sogar eine ganze Strömung der Kibbuz-Freiwilligenarbeit. Insbesondere unter linksgerichteten jungen Menschen, in vor allem westlichen Staaten, wird es geradezu modern, für einige Monate nach Israel zu gehen und dort in einem Kibbuz mit anzupacken. Da sind auch einige bekannte Namen darunter, etwa waren Sacha Baron Cohen, Bernie Sanders oder auch der ehemalige österreichische Präsident Heinz Fischer in ihrer Jugend in Kibbuzim aktiv. Oder, vielleicht etwas überraschender, auch Boris Johnson. Naja. Aber doch hat sich die Lage in den Kibbuzim im Laufe dieser Zeit zunehmend verändert. Weil, das wird dich jetzt nicht überraschen zu hören, Israel wurde in den 40er Jahren ja trotz allem nicht als egalitär-kommunistischer Staat gegründet. Und die Kibbuzim agierten jetzt sehr schnell und zunehmend in einem kapitalistischen Umfeld. Und sie konnten sich mit der Zeit den allgemeinen Trend der Kommerzialisierung dann auch nicht entziehen. Die zentralen Kinderheime wurden bald überall aufgelöst, und die einst als kleinbürgerlich verachtete Nuklearfamilie wurde damit gestärkt. Einige Kibbuzim führten auch Gehälter ein oder erlaubten es den Mitgliedern außerhalb des Kibbuz für Lohn zu arbeiten. Aber die wirklich großen Veränderungen und der doch rasante Abstieg der Kibbuzim sollte kurz darauf folgen. Nämlich in den krisengebeutelten Zeiten ab Ende der 70er Jahre. Das hatte wiederum mehrere Gründe. Einige habe ich schon angesprochen, also die sich verändernde Umgebung und der zunehmende Wunsch nach Individualisierung, der greift auch unter Kibbuznikim und Kibbuznikot natürlich um sich. Aber auch im Größeren kommt es in den ausgehenden 70ern zu doch einschneidenden Veränderungen. Politisch kommt es in Israel 1977 zu einer großen Wende. Der Likud gewann da erstmals die Wahlen und die damals noch immer dominante und kibbuznahe Arbeiterpartei verlor ihren Posten an der Regierung. Und Likud ist ja übrigens auch die Partei des heutigen Ministerpräsidenten, Benjamin Netanyahu. Und du kannst dir wahrscheinlich schon vorstellen, wie nah die so an den linken Idealen der Kibbuzim standen. Und das hat sich danach auch nie mehr so ganz geändert. Die Arbeiterpartei hat sich nicht mehr erholt und der Likud dominiert seit damals eigentlich fast durchgehend die israelische Politik. Aber daneben waren die späten 70er und 80er Jahre natürlich auch wirtschaftlich sehr herausfordernd. Je nachdem, wie alt du bist, erinnerst du dich da vielleicht noch dran? Ölkrise, steigende Energiepreise, Inflation. Das waren so die Themen, die in vielen Teilen der Welt die späten 70er ausgezeichnet haben. Wobei, irgendwie klang das auch gerade so ein bisschen 2023, oder? Aber naja, man kann auf jeden Fall sagen, das hatte damals schon seine Folgen mit dem Blick auf die Kibbuzim. Die erst noch dominierende Landwirtschaft innerhalb der Kibbuzim, die wurde immer weniger tragfähig. Einige von ihnen haben sich dann umorientiert und im Laufe der 80er Jahre zum Beispiel Industriebetriebe gegründet, kollektive Industriebetriebe oder auch zum Beispiel Hotels. Viele von ihnen müssen aber weite Teile der kollektiven Einrichtungen ganz privatisieren. Kinderheime, Schulen, Landwirtschafts-, Industriebetriebe verlassen zunehmend die zentrale Lenkung. Und das ist ein Trend, der in Israel bis heute anhält. Es gibt heute zwar nach wie vor an die 270 Kibbuzim, und wirklich aufgelöst haben sich die allerwenigsten von denen, die sich jemals gegründet haben. Also es gibt die fast alle noch. Aber in fast allen ist heute Privateigentum und auch Privatvermögen erlaubt und die Norm. Von den meisten zentralen Einrichtungen ist genauso wenig übrig und statt dem alten kollektiven Kinderhaus steht jetzt dort eben ein mehr oder weniger normaler Kindergarten. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum in den Medien heute so selbstverständlich von Kibbuzim gesprochen wird. So, als wären das ganz normale Dörfer. Denn vielleicht sind sie das inzwischen ja auch. Aber selbst wenn, sie bleiben doch die Geschichte eines faszinierenden sozialistischen Experiments, eines Experiments, das im Gegensatz zu ähnlichen Ideen in Europa oder gar in der Sowjetunion über Jahrzehnte ohne große Krisen und innere Konflikte Bestand hatte. Sie waren schon da, bevor es den Staat Israel überhaupt gab, als Vorbild und als Bastionen. Und auch wenn auf ihre Blüte ihr Niedergang folgte, Kibbuzim prägten den Staat Israel eben doch von Anbeginn. Und sie tun es bis heute. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, dazu Neuigkeiten zum Podcast und was sich sonst bei Déjà-vu und mir so tut. Direkter Austausch mit mir, also ich kann dich erreichen und du kannst auf jede E-Mail direkt antworten. Ich melde mich garantiert bei dir zurück und freue mich. Ja, und dann auch noch ein exklusives Hörbuch, kriegst du direkt zum Download, wenn du dich da anmeldest. Das heißt Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Du findest den Newsletter in den Shownotes verlinkt oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Und jetzt kommen wir aber auch zum Ja, vor zwei Wochen ging es in der Folge ja im zweiten Teil über Native Americans um ja Reparationszahlungen und die Möglichkeit von Reparationszahlungen für eben Native Americans oder konkret Cherokee in der Folge. Und zu dem Thema gab es viel Diskussion, vor allem im Club Discord, und die Leute sind da allesamt eher vorsichtig gewesen. Unter anderem machte Thorsten da einen, wie ich finde, sehr spannenden Vergleich auf. Thorsten schreibt: Ich war letztens in Namibia und habe mich in dem Zuge mit dem Thema beschäftigt. Deutschland zahlt ja 1 Milliarde Entwicklungshilfe als Ausgleich für den Völkermord an den Nama und Herero. Ohne natürlich offiziell anzuerkennen, dass es Völkermord war, wenn ich mich nicht irre. Das Problem ist, dass das natürlich an die Regierung gezahlt wird, die von der Volksgruppe der Ovambo dominiert wird, die vom Völkermord 1904 quasi nicht betroffen waren. Daher nun der Vorwurf, dass die Nachfahren der eigentlich Betroffenen unter Umständen gar nichts davon haben und nicht eingebunden waren in die Verhandlungen. Das zeigt meiner Meinung nach, wie kompliziert sowas immer ist. Zumal, wenn es mehr als 100 Jahre her ist. Matthias schließt sich dem mehr oder weniger an und er schreibt, Zitat, pauschale Reparationen sind für mich nur ein politisches Mittel. Denn von der Schuld kann man sich mit Geld nicht loskaufen. Die Frage sollte hier eher sein, ob die Cherokee und andere nicht Anspruch auf eine Gewinnbeteiligung an den Standorten bekommen sollten, die ihnen durch den Vertragsbruch genommen wurden. Also nicht einfach zahlen und vergessen, sondern beteiligen. Es gibt im Club aber auch noch andere Meinungen, etwa eine von Herbert. Er schreibt, ich finde Entschädigungsleistungen diesen Völkern gegenüber mehr als gerechtfertigt und schon lange überfällig. Es könnte so aussehen, dass den Völkern größere Gebiete wieder zurückgegeben werden und sie auch finanziell entschädigt werden. Zudem sollte man ihnen einen absoluten Autonomiestatus zusichern, das, was ihnen ja in der Nachfolge schon zugesagt wurde. Das könnte bis zu einer quasi unabhängigen Republik führen. Ja, dem kann ich auch viel abgewinnen, lieber Herbert. Ich schätze, mit Republik meinst du dann einen Bundesstaat oder sowas, was ja auch mal eine Idee war. Aber man kann natürlich die praktischen Probleme, die ja unter anderem Thorsten und Matthias vorgebracht haben, da nur sehr schwer ignorieren. Ich möchte aber diesen Klugschiss mit einem anderen Gedanken beenden und der kam von Kai im Newsletter. Er schrieb nämlich, egal ob und wie Reparationen gezahlt werden, wir können die Geschichte mit sowas nie zurückdrehen. Wir können per se nie etwas wieder gut machen. Und ich glaube, dass wir das eben später nicht können. Das sollte uns, abgesehen von Diskussionen über Reparationen, die wichtig und richtig sein können, doch zumindest auch in der Gegenwart zu denken geben. Was wir heute tun, können wir morgen nicht so ohne weiteres zurückdrehen. Ja, natürlich habe ich auch wieder eine Frage für diese Woche mit dabei und ich würde mich über deine Meinungen und Einschätzungen sehr freuen. Und mich würde jetzt interessieren, was du glaubst. Ist denn für unsere Zukunft etwas aus dieser Geschichte der Kibbuzim vielleicht zu lernen? Oder glaubst du, dass solche Ideen des kollektiven Zusammenlebens heute im 21. Jahrhundert eigentlich vollkommen aus der Zeit gefallen sind? Oder irgendwas dazwischen? Dann schreib mir gerne eine E-Mail an die hallo@ralfkrabuschnick.com. Ja, und bei der Teilnahme seid ihr wie üblich mit der Namensnennung des Vornamens hier im Klugschiss einverstanden. Werbefrei und so einiges mehr gibt es all diese Folgen übrigens im Déjà-vu Club. Ein Link ist in den Shownotes. Lass mir, wie gesagt, gerne ein Abo da und dann hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen, 2-mal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach. Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.